Radio 1.
Kennt ihr den Berlin-Prozess? Der sogenannte Berlin-Prozess ist eine diplomatische und entwicklungspolitische Initiative, die es seit 10 Jahren gibt. Olaf Scholz empfing in diesem Zusammenhang auch Staats- und Regierungschefs und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Gipfeltreffen in Berlin. Und was hatten die zu besprechen? Nun, das Ziel des Berlin-Prozesses ist eine sogenannte regionale Annäherung und Kooperation der 6 Westbalkanländer, also Montenegro, Albanien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien, alles Beitrittsländer der EU potenziell. Und diese allerdings warten schon seit mehr als 20 Jahren. 2003 wurde es ihnen in Aussicht gestellt, eines Tages Vollmitglied zu werden. Und seitdem haben einige Länder zwar kleine Schritte in Richtung EU-Beitritt gemacht, das Treffen in dieser Woche aber hat gezeigt, es wird noch dauern. Wobei der Kanzler möchte, es soll schnell gehen. Woran hapert es denn? Beziehungsweise was steht da noch im Wege? Das wollen wir besprechen mit Frauke Sebers. Sie ist assoziierte Wissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und setzt sich schon lange mit dem Westbalkan auseinander. Guten Tag, Frau Sebers, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Der Bundeskanzler möchte, dass es schnell geht. Er möchte nicht, dass es nicht noch mal 10 Jahre dauern wird, bis die 6 Länder endlich zu EU-Vollmitgliedern würden. Wie schätzen Sie das ein? Ist das von Erfolg gekrönt, dieses Wünschen?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie Deutschland und wie auch die EU das Thema weiter behandeln. Ich glaube, für einige der Kandidatenländer ist es durchaus realistisch. Man muss sich aber natürlich den Prozess als Ganzes angucken, um das wirklich einschätzen zu können. Also vielleicht nur ganz kurz, es ist ja so, dass alle EU-Mitgliedstaaten einer Aufnahme zustimmen müssen. Dem voraus geht ja ein wahnsinnig langer Prozess, in dem die EU-Gesetzgebung komplett übernommen werden muss, Rechtsstaatlichkeit gesichert werden muss und so weiter. Das läuft alles in verschiedenen Kapiteln ab, die erst geöffnet und dann geschlossen werden müssen. Auch wieder an jeder Stelle in diesem Prozess haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ein Veto einzulegen und den Prozess jederzeit zu stoppen. Und dann ganz am Ende müssen auch wieder alle Länder zustimmen, teilweise durch Volksabstimmungen. Also es ist ein sehr komplexer Prozess, wo es sehr, sehr schwer fällt, Zusagen oder Aussagen zu treffen über die Zukunft.
Für mich klang das beim ersten Lesen so, als ob man Montenegro, Albanien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien gesagt hat, seht mal zu, dass ihr miteinander klarkommt und richtet mal euch an uns aus. Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr so weit. Wenn ihr da Frieden herrscht, und vor allen Dingen hinbekommt, dann seid ihr auch so weit, in die EU einzutreten. Ist der Eindruck richtig?
Also ich glaube, das muss man ein bisschen getrennt sehen. Dass der Berliner Prozess ist ja eine Antwort darauf, dass die EU bzw. dass die EU-Kommission unter dem damaligen Präsidenten Juncker 2014 gesagt hat, wir werden in dieser Legislatur, also in den kommenden 5 Jahren, keine neuen Mitgliedstaaten aufnehmen. Und Sie haben schon gesagt, seit 2003 gab es die Perspektive für diese Länder. Und das war natürlich ein Riesenschlag ins Gesicht für die. Also Kroatien war gerade beigetreten. Das gehörte ja zu diesen Westbalkanstaaten vorher. Aber für die anderen war das ja okay, jetzt ist 5 Jahre nichts. Und dann hat ja die Bundesregierung damals unter Merkel gesagt, okay, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die nicht völlig den Anschluss verlieren. Und haben sich dann einem Thema gewidmet, das auch sehr wichtig ist, auch ein wichtiger Knackpunkt, sage ich mal, im ganzen Prozess, nämlich die interne Kooperation, die infolge gerade der Jugoslawienkriege in den 90ern natürlich sehr gehapert hat. Und dass man eben versucht, hier so regionale Abkommen zu fördern, was auch also teilweise von Erfolg gekrönt war auf jeden Fall. Und eben auch Versöhnung zwischen und in den Staaten zu fördern, was, glaube ich, ein bisschen weniger von Erfolg gekrönt war. Was auch wieder verschiedene Gründe hat, aber genau, vielleicht gehen wir da noch drauf ein.
Ja, also das Arbeitspapier der Bundesakademie für Sicherheitspolitik aus dem Jahr 2022 sagt, dass der Prozess insgesamt von den Westbalkanländern teils als schlechter Ersatz für die EU-Erweiterung interpretiert wurde und als eher von außen aufgezwungen. Gab es denn Fortschritte aus Ihrer Sicht in den einzelnen Ländern, in welchem besonderen?
Ja, also wieder, die Prozesse sind ja separat. Also der Berlin-Prozess war ja erst ein sehr kleines Format, ist dann gewachsen und hat mittlerweile auch EU-Institutionen mit eingebunden und so. Aber es ist als parallel zu sehen, als sich gegenseitig zu befruchtend idealerweise. Aber es ist natürlich kein Ersatzprozess. Und wahrscheinlich in diesen 5 Jahren war es dann schon so eine Art Ersatz. Aber der Prozess der Annäherung und der Kapitel, wie gesagt, ist auch weitergegangen daneben. Und das Land, das am meisten Fortschritte gemacht hat in letzter Zeit, ist auf jeden Fall Montenegro, die unter dem neuen Regierungschef seit letztem Jahr es geschafft haben, die beiden wichtigsten Kapiteln der Rechtsstaatlichkeit abzuschließen und sich damit jetzt allen anderen Politikfeldern widmen können. Sie haben alle Kapitel des Beitrittsprozesses geöffnet und hoffen selber darauf, bis 2028 beitreten zu können. Wie gesagt, es gibt Hürden, die sie noch überwinden müssen, aber ja, das ist nicht völlig unrealistisch. Mit Albanien wurden jetzt am 15. Oktober die ersten Kapitel geöffnet und da hofft man jetzt auch auf schnellen Fortschritt. Die anderen Länder sind teilweise aus innenpolitischen Gründen, teilweise aus EU-Gründen aktuell nicht auf einem sehr guten Weg, sage ich mal. Ganz besonders gilt das für Mazedonien. Ich weiß nicht, ob wir da noch drüber sprechen müssen. Aber
ja, sagen Sie mal ganz kurz, warum gerade da wüsste ich jetzt nicht, warum Nordmazedonien da in dem Fall nicht privilegiert wäre, beziehungsweise was die unternehmen, um es, sagen wir mal, sich selber schwer zu machen?
Ja, also das ist mehr, dass die EU es Nordmazedonien schwer macht. Also der Name Nordmazedonien, den gibt es ja seit 2018.
Ah, Griechenland.
Nordmazedonien, genau, ist seit 2005, ist am längsten dabei im ganzen Prozess, wurde aber bis 2018 von Griechenland blockiert. Dazwischen gab es dann auch noch intern eine Revolution gegen einen herrschenden Autokraten, der dann vertrieben wurde. Dann 2018 war okay, das Prespa-Abkommen mit Griechenland, wir haben unseren Namen geändert, der Streit vorbei und jetzt geht's los. Dann sind sie auch relativ schnell der NATO beigetreten, wurden aber im EU-Prozess von erst von Frankreich blockiert und jetzt seit 2020 von Bulgarien, die auch sagen, dass die bulgarische, also dass die mazedonische Sprache eigentlich bulgarischer Dialekt ist und ähnliches.
Wer nach all den Komplikationen der Länder untereinander auch in Bezug auf die Zukunft der Integration jetzt sagt, beispielsweise, naja, dann lassen wir sie halt. Also wenn die sich nicht genug anstrengen, sollte zumindest noch mal zur Kenntnis nehmen, dass natürlich zeitgleich auch Russland, China oder auch die Arabischen Emirate versuchen, in der Region Einfluss zu nehmen. Mhm. Welche Rolle spielt das?
Ja, das ist jetzt der neue Grund, würde ich sagen, warum man jetzt wieder, also ich würde schon sagen, dass das Juncker recht behalten hat. Also natürlich gab es keine Erweiterung, aber generell ist das Engagement auch sehr zurückgegangen. Und seit 2022, wo ja die Ukraine, Moldau und Georgien auch einen Mitgliedschaftsantrag eingereicht haben, seitdem gibt es wieder eine neue Dynamik, würde ich sagen. Und der Hintergrund ist eben genau dieser, dass wir in dieser neuen geopolitischen Realität nach dem russischen Angriffskrieg, dass wir, also die Außenministerin hat gesagt, keine Grauzonen in Europa haben dürfen und dass wir, dass es da jetzt eine neue Anstrengung gibt, die Länder einzubinden. Wie gesagt, es ist ja ein wechselseitiger Prozess. Also es ist nicht nur so, dass die Länder ihre Hausaufgaben teilweise nicht gemacht haben. Da ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, dass die EU gerade nach den Kriegen natürlich sehr auf Stabilität aus war und diese demokratische Transformation, die ja der Kern ist des EU-Beitrittsprozesses. Also es sind ja Spanien beispielsweise nach einer Diktatur dann 10 Jahre später der EU beigetreten. Also es ist ja genau dieser Transformationsprozess, der am Herzen des EU-Beitritts liegt eigentlich. Und dass man da aber dann vielleicht den Fokus mehr auf die Stabilität gelegt hat und dann auch autoritäre Beherrscher unterstützt hat, die dann bis heute eben das Land davon abhalten, Reformen zu machen, weil die auch nicht im eigenen Interesse wären, beispielsweise.
Also morgen mit Sicherheit nicht bekommt die EU bald Zuwachs von den Westbalkanstaaten. Nun, das hängt davon ab, der Berlin-Prozess ist dann einigermaßen komplexer und herausfordernder. Die einzelnen Bestandteile und vor allen Dingen Schritte hat uns erläutert Frauke Sebers, assoziierte Wissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche ein angenehmes Wochenende, Frau Sebers.
Vielen Dank, Ihnen auch.